Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen zu Podcast Klasse leiten, die Folge zu Digitalkompetent in die Zukunft. Passend zur Ausgabe 25 im Jahr 23. Und bei mir ist Dr. Michael Bigos, der an der Uni Mainz im Zentrum für Lehrerbildung arbeitet. Und das Projekt heißt, Achtung, Digitalmanufaktur. Ist das nicht ein Widerspruch? Was ist eine Digitalmanufaktur? Herzlich willkommen, Michael.
Ja, hallo Kathi, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das freut mich sehr. Ein bisschen klingt es erstmal wie ein Widerspruch, Digitalmanufaktur. Aber was wir hier versuchen, ist tatsächlich eben die beiden Welten auch zusammenzubringen. Auf der einen Seite dieses Serielle, was Digitalisierung ja oft hat, also ne, Wiederholung, es lässt sich sozusagen sehr breit alles ausrollen und sehr oft vervielfältigen. Aber auf der anderen Seite, gerade im Kontext von Lehren und Lernen, von Schule und Unterricht, geht es ja oft auch darum, etwas fachspezifisch anzupassen, auf die Unterrichtsreihe anzupassen, es auf das Niveau der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Das heißt, passgenaue Anwendungen. Und da passt der Manufakturbegriff hervorragend aus unserer Sicht, um sozusagen klarzumachen, fachspezifischer Einsatz, medienpädagogischer Einsatz bei digitalen Medien generell hat immer eben auch eine sehr individualisierte Komponente.
Das heißt, wir haben definitiv den richtigen Experten hier bei uns heute. Und sag nochmal, KI ist ja das Riesenthema. Was bietet ihr da in der Digitalmanufaktur an?
KI oder insbesondere jetzt natürlich die Sprachmodelle rund um ChatGPT sind, wie du schon sagst, tatsächlich das große Thema im Moment. Es dringt immer stärker auch in den Lehrkontext ein, auch gerade in Schule. Was wir im Projekt dort machen, ist insbesondere die Frage, was bedeutet das für Lernende auf der einen Seite? Also inwieweit können zum Beispiel produktive Unterstützung durch Sprachmodelle erfolgen? Wofür kann man das sinnvoll nutzen? Auf der anderen Seite auch immer ein bisschen mit den Sorgen der Lehrkräfte arbeiten, die ja auch verständlich sind, wenn wir auf Prüfungsformate schauen. Inwieweit sind Sprachmodelle problematisch? Inwieweit ist das zum Beispiel, um jetzt so einen Unkenruf zu starten, das Ende der Schriftlichkeit? Was können wir noch an Hausaufgaben aufgeben? Welche Prüfungsformate funktionieren noch? Und all diese Dinge, also Angst vor Betrugsversuchen und sowas, auch damit gehen wir um. Aber, und das finde ich sehr wichtig, es ist auch die Seite der Lehrenden, die man sich ein bisschen anschauen muss, um zu sagen, okay, was kann man eigentlich produktiv als Lehrkraft damit machen? Wo kann es mich unterstützen? Wo kann ich selber mich entlasten von Tätigkeiten, die mir eigentlich nur Zeit fressen, aber nicht mein Kerngeschäft betreffen? Und da bieten die Sprachmodelle auch relativ viel.
Das heißt, digital kompetent in die Zukunft, dann müssten ja Lehrkräfte zuerst digital kompetent sein, damit sie Schüler und Schülerinnen digital kompetent machen können? Fragezeichen?
Ausrufezeichen. Also auf jeden Fall gehört das dazu. Damit man digital kompetent in die Zukunft starten kann, aus Sicht von Schule, brauchen wir natürlich digital kompetente Personen an beiden Seiten des Klassenraums sozusagen. Für die Schülerinnen und Schüler steckt da sehr viel drin. Die haben andere Kompetenzen häufig als die Lehrkräfte. Aber auch für die Lehrkräfte muss es natürlich in irgendeiner Form sich ein naturwüchsiger Umgang entwickeln. Man darf keine Angst mehr vor diesen Technologien haben. Man muss sozusagen situativ handeln können, ohne Sorge zu haben, dass irgendwelche Dinge nicht mehr funktionieren. Insofern ist digital kompetent irgendwie auch das richtige Schlagwort für Lehrkräfte. Wobei, ich will auch ganz bewusst den Punkt an der Stelle treffen, das ist natürlich kein abgeschlossenes Phänomen. Also Digitalkompetenz ist was man sozusagen erlernt, aber man wird damit nicht fertig. Das heißt, einfach mit dem mutigen Schritt in die Richtung und dann Schritt für Schritt eben sich weiterentwickeln.
Genau, dazu gehört ja, dass man es regelmäßig übt. Jugendliche können das ganz gut üben, weil ich habe gesehen, bei Snapchat gibt es jetzt My AI sozusagen als Standardeinstellung, es sei denn, man wählt die Bezahlversion. Aber wie gut es Prompten geht, ist das was wir gemeinsam üben müssen oder wie lernt man das?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, Prompting ist so eine Anforderung, die wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben müssen. Und gerade auch in Schule, wenn wir sagen, die Sprachmodelle wie ChatGPT nehmen mehr Einfluss in schulisches Lernen, werden als Unterstützung, Assistenztool relevant, dann ist Prompten natürlich die zentrale Kompetenz. Wie stelle ich die Anfrage an das Programm letzten Endes, um auch wirklich ein erfolgreiches oder ein gutes Ergebnis, ein möglichst gutes Ergebnis rauszubekommen. Und gutes Prompting ist im Prinzip gar nicht so schwierig. Ein guter Prompt versucht möglichst klar zu sagen, was er denn möchte. und packt eben auch ein paar Zusatzinformationen für das Programm mit rein. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich also zum Beispiel sage, ich möchte gerne was über soziale Ungleichheit erfahren. Und dann kann ich das dem Programm einfach nur sagen, was ist soziale Ungleichheit? Ich kann aber auch sagen, was ist soziale Ungleichheit im Unterschied zu sozialer Gerechtigkeit? Welche theoretischen Konzepte sind im Hintergrund aktiv? Bitte nennen mir mindestens zwei Theoretiker, die damit zu tun haben. Dann habe ich jetzt einmal einen sehr, sehr kurzen Prompt und einmal einen sehr, sehr langen Prompt. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, wie das oft so ist. Beim sehr kurzen Prompt kann relativ viel sozusagen in viel, relativ viele Richtungen auch da was rauskommen aus dem Sprachmodell. Und bei dem langen Prompt habe ich relativ klare Vorgaben gegeben, was ich denn alles genau haben möchte. Der Vorteil ist, wenn wir jetzt an ChatGPT denken, dass es ja diesen Chatverlauf hat. Das heißt, ich kann immer wieder nachschärfen. Wenn der Prompt sozusagen nicht passgenau war, dann steuert das Programm nach oder ich kann nochmal eine Nachfrage stellen, präzisiere mir das bitte, überarbeite das, regenerate, kann ich mit verschiedenen Dingen arbeiten. Aber bei anderen Sprachmodellen habe ich diese Chatverlaufsvariante nicht. Und deshalb ist Prompting relativ wichtig. Man sieht das sehr schön an den Prompts für KI-generierte Bilder zum Beispiel. Die sind äußerst präzise. Da wird dann immer angegeben, ich möchte sozusagen in dem und dem Stil mein Bild haben. Folgende Elemente sollen darauf sein. Der Hintergrund ist so und so gestaltet. Man sieht zusätzlich im Vordergrund noch jenes oder solches Objekt. Daran lässt sich das relativ gut ableiten. Im Bildmalbereich ist das natürlich sehr viel wichtiger als im Sprachbereich, aber entsprechend sind das so ein paar Punkte, die beim Prompting relevant sind.
Also vom didaktischen Aufbau würde es dann ja vielleicht Sinn machen, zuerst mit einem Prompt für Bilder anzufangen, mit einer KI, die Bilder generiert, und daran das Prompten zu üben und dann zu Texten überzugehen. Was meinst du?
Das wäre vielleicht tatsächlich ein sehr guter Hinweis, daran zu gehen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was bringt es mir, Zusatzinformationen reinzumachen. Tatsächlich auch vielleicht aktiv zu üben, was bringt es mir, ne, nochmal den Halbsatz hinten dran zu packen, nochmal den Prompt zu spezifizieren vorab.
Ah, okay, das habe ich auch noch nicht gewusst. Jetzt ist ja Digitalkompetenz für die Zukunft nicht nur der Umgang mit KI. Ich habe sehr viele Buzzwords im Kopf. Data Literacy, Digital Literacy. Bitte erklär mir, was ist Digitalkompetenz? Was muss da rein für Schülerinnen und Schüler?
Ja, für Schülerinnen und Schüler ist, glaube ich, jetzt nochmal eine wichtige Präzisierung, die du an der Stelle gemacht hast, denn man muss es tatsächlich ein bisschen unterscheiden, ob wir jetzt auf Lehrkräfte schauen oder auf Schülerinnen und Schüler. Und es gibt, wie du sagst, verschiedene Modelle, verschiedene Buzzwords, die in dem Zusammenhang ja immer wieder fallen. Eins der klassischen Modelle bei uns im Sprachraum ist einfach auch das KMK-Kompetenzmodell, das tatsächlich sagt, okay, es geht hier ganz klar um so eine Nutzerperspektive. Das heißt, Digitalkompetenz hat viel damit zu tun, wie finde ich mich zurecht auf den verschiedenen Geräten, auf den verschiedenen Benutzeroberflächen, in den verschiedenen Programmen. Das heißt, bin ich in der Lage, zu suchen, Informationen zu identifizieren? Kann ich kollaborativ arbeiten? Das heißt, bin ich in der Lage, auch mich auszutauschen mit meinen Peers zum Beispiel, Dateien zu kopieren, zu verwenden, zu überarbeiten? Das heißt, sagen wir mal, sämtliche Änderungsmöglichkeiten auch an medialen Elementen, seien es Texte, Bilder, Videos und dergleichen mehr, einfach relativ sicher im digitalen Raum in den verschiedenen Anwendungen zu machen. Und was man auf keinen Fall vergessen darf, man darf das nicht verkürzen auf diese, ich bin in der Lage, die richtigen Tasten zu drücken, um zum Beispiel jetzt irgendwie schön zu formatieren oder ein Bild zu schneiden oder einen Podcast zu schneiden. Ich muss darüber hinaus auch so ein bisschen Mediengrundbildung, das heißt dieses kritische Reflektieren, das kritische Analysieren. Also ne, Umgang mit Quellen, Fakten identifizieren können, Rückwärtssuche und solche Dinge. Das heißt, digital kompetent umfasst tatsächlich beides. Auf der einen Seite das Handwerkliche und auf der anderen Seite eben einfach die Gelegenheit, sich kognitiv damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, was ist sozusagen die richtige Spur und wo führt es uns in die Irre.
Sollten alle Schülerinnen und Schüler mal programmiert haben? Sollte Coding dazugehören, um später zu verstehen, wie solche Anwendungen funktionieren könnten?
Ich muss ehrlich gestehen, da bin ich selbst ein bisschen gespalten. Es gibt ja diese beiden großen Argumentationsmuster, die da rein sind. Die einen, die sagen so auf jeden Fall, ja, informatorische Grundbildung ist kein neues Konzept, das haben wir seit Jahrzehnten. Die Informatik sagt immer, natürlich ist es zwangsläufig notwendig, wir müssen Algorithmen verstehen, wir müssen Programmieren verstehen, wir müssen die Logik maschinellen Lernens verstehen, damit wir auch verstehen, was letzten Endes bei rauskommt. Und auf der anderen Seite steht so ein bisschen dieser Vergleich immer, ich muss auch nicht wissen, wie mein Auto funktioniert, wenn ich es fahren will. Also zumindest nicht in den allertiefsten Details. Und ich glaube, die Wahrheit steckt irgendwo zwischendrin. Natürlich ist es relevant zu wissen, wie zum Beispiel Algorithmen funktionieren. Weil Algorithmen unser tagtägliches Leben in der Digitalität derartig stark prägen, jetzt über Autocomplete bei Suchmasken, über Sprachmodelle wie ChatGPT noch sehr viel stärker. Aber natürlich auch bei personalisierter Werbung und so weiter und so fort, im Social-Media-Bereich, im Streaming-Bereich. Überall sind wir sozusagen Algorithmen relativ, ja, fast schon schutzlos ausgeliefert, die zum Teil von den Programmierern selbst nicht mehr richtig erklärbar sind. Aber so die Idee, wie das funktioniert, dass das ein logischer Ablauf ist, dass das fahrtabhängig ist, dass alle Fahrtmöglichkeiten erklärt sein sollen. Ich denke, das ist eine wichtige Grundinformation, die alle brauchen, wenn man sich dann auch tiefer mit zum Beispiel Produktion von Lernmaterialien auseinandersetzt.
Würde ja auch einzahlen auf die Fragestellung, wie funktioniert das? Also, dass diese Blackbox von manchen Anwendungen und Apps nicht ganz so intransparent ist und könnte ja auch einzahlen auf kritische Reflexion. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Meine Tochter muss immer mal für Beispiele herhalten. Die ist nämlich gerade in so einem ja sehr medienaffinen Alter und sie ist der Meinung, wenn sie etwas auf Social Media mehrmals zugespielt bekommen hat, das müsste sehr wahrscheinlich wahr sein. Und ich versuche immer wieder gegen zu argumentieren. Du bekommst das deswegen angezeigt, weil du das schon mehrfach angeklickt hast oder da länger bei verweilt bist und deswegen erscheint das mehrfach bei dir. Das ist noch lange kein Wahrheitsgehalt. Nochmal zur Frage: Jugendliche gehen ja sehr viel weniger skeptisch mit Social Media und digitalen Tools um. Was fehlt denen? Also worauf müssen wir achten? Ist das diese kritische Reflexionsfähigkeit?
Im Endeffekt ja, es geht immer an der Stelle um die Frage der Medienbildung. Also wenn man von Schülerinnen und Schülern und Digitalkompetenz spricht, dann ist es unstrittig, dass sie sich sehr, ja, unbeschränkt sozusagen im digitalen Raum bewegen, dass die mit allen Anwendungen klarkommen, dass die in Social Media unterwegs sind und da tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gut zurande kommen und natürlich dann eben auch Schülerinnen und Schüler keine Probleme haben, irgendwie mit neuen Anwendungen zurechtzukommen. Aber genau dieser Aspekt der kritischen Reflexion, der fehlt im Regelfall bei diesem naturwüchsigen Zugang zu Medien. Also ich habe es mir selber angeschafft, weil ich jetzt sozusagen auf TikTok unterwegs bin, weil ich auf Insta sozusagen meinen CreatorInnen folge und so weiter und so fort. Dann falle ich sozusagen auf diese Hintergrundebenen relativ schnell rein. Dass das Programm natürlich nur versucht, mir mehr Content zuzuspielen, mir das nächste Video zuzuspielen, was vielleicht meine Freunde angeschaut haben, damit ich länger drin bleibe, damit ich vielleicht mehr Werbung konsumiere, damit ich mehr Daten von mir freigebe und so weiter und so fort. Die Ebene, die muss man sozusagen, die kann man nicht Learning by Doing beim Klicken durch die Social Media Accounts erlernen, sondern die müssen tatsächlich, das ist ein elementarer Bildungsbestandteil und das kann dann nur auch in Bildungssettings erfolgen.
Da könnte sich ja auch eine hohe Verantwortung drin verstecken, nämlich wenn man das weiterspinnt und vielleicht exponentiell betrachtet, dass wir alle, ja, ich überspitze jetzt, dass wir alle in einer sehr personalisierten, digitalisierten Welt leben und individuelle Inhalte zugespielt bekommen, unsere Musik, da wird immer das abgespielt, was wir kennen, was wir lieben, unsere Inhalte am Screen, da wird immer das gezeigt, was wir sowieso gerne sehen und lesen wollen. Also ist dann nicht die Aufgabe, Kollaboration und Kommunikation noch viel mehr zu stärken in der Schule, damit wir einer Vereinzelung entgegenwirken? Oh, jetzt habe ich aber sehr weit ausgeholt.
Sehr weit ausgeholt und sehr viel reingepackt, aber ich versuche mal den Faden aufzunehmen. Ich glaube, das ist einer der zentralen Punkte der Medienbildung. Wenn wir uns darüber unterhalten, wir alle leben in unserer eigenen Bubble, unserer Filterblase, gilt das natürlich nicht nur, ne, für so diese klassischen Geschichten, wo man das oft diskutiert, welche Informationen bekomme ich zum Tagesgeschehen, welche Verschwörungstheorien verbreiten sich wie und so weiter und wie entwickeln sich da zum Beispiel Communities, die ganz abgeschottet sind von außenstehenden Informationen. Sondern ich glaube, diese Informationen, die du gerade gesagt hast, wir haben alle nicht dasselbe Internet. Wir hatten es vor sehr langer Zeit vielleicht mal, aber wir haben alle definitiv nicht dasselbe Internet, auch wenn wir das Gefühl haben, es wäre so. Weil wir alle denselben Zugang verwenden, ne? Ähnliche Browser verwenden, ähnlich unsere Profile ähnlich aussehen in Social Media, aber wir haben gänzlich unterschiedliche Realitäten, die uns begegnen. Ich glaube, diese zentrale Einsicht ist sehr, sehr wichtig. Und wie du sagst, lässt sich das über Kollaboration und Kooperation sehr viel stärker sichtbar machen. Wenn man sich dann auseinandersetzt, zum Beispiel mit der Frage, wie funktioniert Social Media? Und macht zum Beispiel auch in der Schule durchaus mal ein Projekt und sagt, wir gucken uns mal Social Media Plattformen an. Wir schauen uns mal an, was passiert denn, wenn ich jetzt mal ein paar Videos auf einem Profil mir angeschaut habe, welche Vorschläge, wie verändern sich meine Vorschläge da? Da kommt relativ schnell und auch im Vergleich zwischen Schülerinnen und Schülern, die vielleicht nicht auf Social Media schon befreundet sind, was ist sozusagen eigentlich die Hot News an dem Tag? Dann sieht man relativ schnell auch in der Klassengemeinschaft schon, dass da ganz unterschiedliche Themen gespielt werden. Und das kann so ein richtiger Aha-Effekt sein, um zu sagen, okay, das habe ich verstanden, jetzt weiß ich das und dann kann ich auch anders mit meinem Medienalltag umgehen.
Also Social Media rein in die Schule und nicht raus?
Ja, ich glaube, zumindest als Anschauungsobjekt kommen wir nicht drum rum. Das ist die Frage, in welchen Fächern und so, wie man das mit reinnehmen kann. Wir haben in der Ausgabe auch einen schönen Beitrag dazu mit den Digital School Stories, die das beschreiben, wie zum Beispiel Schule und Social Media auch zusammen funktionieren können, wie man dann auch über diese neuen Informationsformate, die Social Media hat ja sozusagen auch die Art und Weise der Kommunikation mit, ne, wie soll ich sagen, mit Videoschnitt, mit Kürze der Botschaften, mit der Art und Weise der Präsentation, einiges ein bisschen über den Haufen geworfen. Da mitzugehen, um zu sagen, in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler zu bleiben, ist, denke ich, wichtig. Und auch diese kritische Reflexion kann ich genau an solchen Beispielen tatsächlich gut vermitteln. Denn ich glaube, Schule kann sich nicht auf die Position zurückziehen. Wir haben mit der digitalen Welt nichts zu tun. Wir machen hier unser Ding und das andere passiert zwar draußen und das betrifft keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag bei Schülerinnen und Schülern, 4, 5 Stunden am Tag Minimum. Das geht uns aber nichts an. Das ist natürlich ein Konflikt, der auf Dauer nicht auszuhalten wäre. Insofern ja, die Social Media muss auch Thema in Schule sein.
Du hast es gerade angesprochen, die Schulwelt und die Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern, die sind phasenweise relativ weit voneinander entfernt. Wenn aber Kollaboration und Kommunikation so wichtig sind, ich glaube, das könnte eine hohe Schnittmenge sein. Das sehen, glaube ich, viele Lehrkräfte auch so. Hast du Empfehlungen, wie man das so einübt, wie man das in den Unterrichtsmittelpunkt stellt, dass es für die Digitalkompetenz was bringt.
Ja, ich habe so ein paar Lieblingstools, die ich eigentlich aber mal zumindest auf niedrigschwelliger Ebene immer gerne auch bei Lehrkräftefortbildungen und sowas ganz vorne mit einbringe. Es gibt natürlich Unmengen an Tools, es gibt auch viele, die sozusagen das Gleiche tun. Ich nehme mal exemplarisch einfach mal drei raus. Eine Variante, die ich sehr, 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 sehr schätze, ist zum Beispiel dann Padlet oder Taskcards. Nehmen wir welche Variante auch immer sozusagen datenschutzrechtlich in dem jeweiligen Bundesland in Ordnung ist. Aber diese digitalen Whiteboards bieten sehr, sehr viele Möglichkeiten für kollaboratives Arbeiten. Auch für neue didaktische Szenarien, die wir vorher in der Schule nicht hatten. Also zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel wären Hausaufgaben. Hausaufgaben waren früher eine klassische Einzelaufgabe. Die Lehrkraft hat eine Hausaufgabe aufgegeben, der Schüler oder die Schülerin haben sich zu Hause damit rumgeschlagen und in der nächsten Stunde hat man entweder den Erfolg vorgewiesen oder sozusagen die Problematik aufgezeigt. Über solche digitalen Kooperationstools aber kann ich zum Beispiel sogar Gruppenhausaufgaben erstellen. Ich kann sagen, okay, wir posten alle auf unserem digitalen Whiteboard zum Beispiel eine Reflexion zu einem bestimmten Thema. Und ich verlange von allen, dass sie untereinander nicht nur einen Post machen, sondern mindestens auch drei weitere Posts kommentieren. Das heißt, ich kann relativ schnell ein interaktives Element einbringen, das dann auch dann funktioniert, wenn wir nicht synchronen Unterricht haben, wenn wir nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort in der Klasse sitzen. Und wenn das ein bisschen eingeübt ist, funktioniert das hervorragend. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler beziehen sich sehr stark aufeinander, die Reflexion funktioniert. Ah, okay, von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen, super spannender Punkt, nee, ich sehe es ganz anders. Das heißt, man kann damit auch diskursive Kompetenzen stärken. Deswegen, das ist so ein Beispiel, dafür gibt es noch ganz viele andere Anwendungsmöglichkeiten auch. Aber das mag ich immer, schätze ich immer sehr gerne. Grundsätzlich mag ich Produktionstools.
Ganz kurz da nochmal
Ja.
anhaken, da habe ich gerade eine Idee dazu, aber bitte bring die anderen beiden Beispiele auch noch. Das würde ja bedeuten, dass dieses asynchrone Element, was es ja nur digital gibt, also dass man zeitlich unabhängig so arbeiten kann, einen neuen Diskurs befördert. Denn ich könnte ja, also bei WhatsApp oder anderen Messengern kennt man das, man kann sich auf eine Aussage von 5 Chats weiter oben beziehen. Und wenn man so kommentiert, wie du das gerade vorgestellt hast, könnte ich ja sagen, ah, zum Beitrag von Michael von ganz oben will ich noch was sagen. Das ist ja in der Diskussion, in der Live-Diskussion so gar nicht möglich, denn die schreitet ja immer voran. Fließt immer weiter. Ich kann also nicht mehr so gut einen Gesprächsfaden von vorher wieder aufgreifen.
Zumindest ist es sehr viel schwieriger in der Live-Situation, weil ich habe ja quasi kein Protokoll.
Ja.
Und das ist was, was uns die digitalen Tools an der Stelle, die Whiteboards, einfach auch ermöglichen, dass ich einfach zurückgreifen kann auf eine vorangegangene Information, dass ich auch leichter zum Beispiel Hilfen oder Vertiefungen mitverlinken kann, dass ich einfach so dieses klassisch multimodale Medien einfach einbinden auf verschiedenen Ebenen, Texte, Bilder, Videos und so weiter, aber eben auch so diesen Bezug zum Beispiel über eine gesamte Unterrichtsreihe, über ein Projekt. Ich kann immer wieder zurück zu diesem Startpunkt, was gesagt ist, ist nicht verloren, da hast du völlig recht.
Und es würde nochmal dem entgegenwirken, meine Hausaufgabe wird vielleicht von KI gelöst, jetzt aus Sicht der Lehrkraft. Wenn man so ein kollaboratives Tool nutzt, das ist ja sehr viel unwahrscheinlicher, ist ja sehr schwierig, das alles mit KI dann zu beantworten. Das heißt, diese kleinen, ja, Diskussionsbeiträge, das ist vielleicht sehr viel personalisierter.
Das ist generell so eine Strategie, die gerade, ne, ich hatte das am Anfang erwähnt, so diese Sorge, die jetzt auch ein bisschen um sich greift mit Sprachmodellen wie ChatGPT, wie viel wird an Prüfungsleistungen hier sozusagen jetzt ja, betrügerisch abgeliefert, ne? Hat mir das Programm erstellt und so weiter. Und die Analogie, die immer wieder aufkommt, ist sozusagen die auch des Aufkommens des Taschenrechners. Also können Schülerinnen und Schüler nicht mehr rechnen, nicht mehr im Kopf rechnen, seit es Taschenrechner gibt. Es gibt Indizien, dass das tatsächlich ein bisschen abgebaut hat, aber tatsächlich kann ich das in Schule ja gut kompensieren, indem ich einfach sage, okay, es geht nicht um das Endergebnis, sondern es geht um den Rechenweg. Und die Analogie ist hier sozusagen in der Schriftsprache ähnlich, indem ich sage, okay, wenn wir um Lernprozesse arbeiten, wenn wir Portfolio-Gedanken sozusagen einbringen, auch in der Entstehung von Texten und sagen, okay, der Gedanke war, die Struktur, die ich mir überlegt habe, war folgende. Ich habe zum Beispiel die Frage, dass ich eine Geschichte entwickeln muss. Und dann überlege ich mir den Einstieg und sage, okay, ich will gerne einen lebensweltlichen Einstieg. Wenn ich sozusagen diese Regieanweisung in meiner eigenen Geschichte formulieren muss, als Reflexionsaufgabe, das ist was, was ich mit KI, mit Sprachmodellen lange nicht so gut machen kann und wo ich auch als Lehrkraft sozusagen sehr gut nachvollziehen kann, ob die Schülerinnen und Schüler das tatsächlich auch durchdrungen haben, selbst gemacht haben. Ne? Also deswegen auch so diese Gedanken, wir gehen jetzt zu mündlichen Prüfungen mehr oder wir kontrollieren sozusagen stärker, lassen nur vor Ort schreiben. Das sind ja nur Hilfsmittel. Man kann solche Betrugsversuche nicht ewig und nicht besonders gut aussperren. Aber dieser Gedanke, auf den Prozess zu schauen, das ist, glaube ich, der richtige Weg.
Okay, jetzt habe ich natürlich hier einen Umweg eingeschlagen, aber Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Also dann können wir jetzt wieder zu deinen zwei Tools kommen.
Ich habe eben schon angesetzt, mir ist wichtig, sagen wir mal so Produktionsvarianten, also Tools, die tatsächlich dafür da sind, auch eigene Materialien zu erstellen. Wir wissen aus aktuellen Studien, auch aus der Praxis einfach, wenn wir an Social Media denken und so weiter, das Erstellen von Content schreckt Schülerinnen und Schüler nicht ab. Das Erstellen von Videoclips, das Erstellen von Audiofiles hat sozusagen nicht gänzlich den Schrecken verloren, aber es ist nicht mehr so wie für Generationen davor. Das bietet unheimliche Potenziale. Ich muss nämlich auch nicht mehr, wie es zum Beispiel in meiner Zeit noch war, ein halbes Jahr in die A und V AG gehen, um sozusagen ein Video erstellen zu können, sondern es gibt tausendweise Apps auf jedem Smartphone von jeder Schülerin und jedem Schüler, die mir erlauben, sehr schön zum Beispiel den Einstieg in Erklärvideos zu machen. Und da könnte man jetzt verschiedene Apps tatsächlich nennen, die für Erklärvideos besonders geeignet sind. Aber das wäre so ein Beispiel, wo ich sage, klassische Erklärvideos aufnehmen, ist ein ganz, ganz, ganz großer Zugewinn für alles, was sozusagen schülerzentrierten Unterricht ausmacht, auch ein bisschen projektmäßig gedachten Unterricht. Ich kann das methodisch ja sehr viel öffnen und kann sagen, okay, wir haben das Thema Herbst und wir können ganz, ganz verschiedene Zugänge machen. Ihr dürft gerne ein Cartoon machen, zum Beispiel über Powtoon. Oder ihr dürft ein Erklärvideo machen, zum Beispiel mit iMovie. Oder ihr dürft eine klassische Präsentation machen mit PowerPoint, wer das lieber mag. Das heißt, ich kann auch unterschiedliche Zugänge erlauben und trotzdem als Lehrkraft nachher ein Produkt haben, mit dem ich auch in Bezug auf Prüfung und Bewertung gut umgehen kann, mit dem ich auch mit den Schülerinnen und Schülern gut in die Reflexion gehen kann.
Hast du noch eine dritte Empfehlung?
Meine dritte Empfehlung wäre einfach ganz aktuell, und da haben wir heute schon viel drüber gesprochen, die Sprachmodelle. Auch sehr relevant für Unterricht, gerade im Bereich Sprachen, Fremdsprachen, Gesellschaftswissenschaften, wo ich sagen kann, ich kann mit den Schülerinnen und Schülern schön auch Modelllernen machen, auch schön tatsächlich die Tools einführen und sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal an, wenn wir uns ein Märchen erstellen lassen. Und wir sehen jetzt die klassische Struktur von Märchen, weil das Programm hat sich die gelernt. Wir analysieren jetzt sozusagen diesen Text darin. Oder auch anders, wenn ich Schülerinnen und Schüler habe, das ist ja jetzt auch nicht so ganz, ganz von der Hand zu weisen, dass unser Bildungssystem in Bezug auf, ja, wie soll ich sagen, auf Ungleichheiten nicht ganz so Top-Performance bietet. Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen, unterschiedlich tiefen Vokabularien und so weiter. Wenn ich sage, ihr sitzt jetzt vor einem leeren Blatt und ihr müsst irgendwie was machen und ich verlange von euch, dass ihr was produziert. Diese Überwindung von Schreibblockaden, diese Angst sozusagen vor dem leeren Blatt, dem blinkenden Cursor, kann ich hervorragend mit Sprachmodellen wie ChatGPT überwinden und sagen, okay, wir machen jetzt mal den Aufschlag und dann gucken wir uns an, was daran Mist ist und wir gucken uns an, was daran du richtig gut ist. Und dann kannst du von dort aus starten. Das ist nämlich Überarbeiten, ist immer sehr viel leichter als Zugang, als der blanke Start.
Kann ich bestätigen.
Und dann kannst du von dort aus starten. Das ist nämlich Überarbeiten, ist immer sehr viel leichter als Zugang, als der blanke Start.
Kann ich bestätigen. Jetzt muss man bei ChatGPT zum Beispiel ja seine Daten eingeben. Hast du eine Empfehlung, wie löst man das als Lehrkraft?
Es gibt erste Anbieter, die sozusagen auch Schullizenzen anbieten, um zu ChatGPT sozusagen Zugang zu bekommen, damit wir eben datenschutztechnisch da keine Probleme haben. Es gäbe auch die Möglichkeit, als Schule mehrere Lizenzen, also diese kostenlosen Lizenzen von ChatGPT tatsächlich vorzufertigen, die dann genutzt werden können. Und es gibt natürlich auch Sprachmodelle, die einfach gar keinen Login benötigen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von ChatGPT weggehen und sagen, okay, wir probieren das über Perplexity, das ja zum Beispiel sogar noch seine Quellen, die es aus dem Web gezogen hat, also Browserquellen, auch noch angibt und auch noch an den entsprechenden Stellen mit Fußnoten versieht, kann ich sagen, okay, dann gehen wir eben über dieses Tool, das kein Datenschutzproblem darstellt und bieten den Schülern hier den Zugang.
Jetzt kommen wir so langsam zum Abschluss und ich möchte gerne nochmal auf die Lehrkräfte schauen. Wir haben hier ein schönes Zitat, dass Lernen längst zum eigentlichen Beruf der Zukunft geworden ist. Wie können Lehrkräfte da Schritt halten, die jetzt nicht sich als Digital Natives empfinden? Bitte geh doch nochmal auf den Begriff Learning Communities ein.
Ja, Learning Communities. Im Prinzip eigentlich auch nichts Bahnbrechendes Neues, sondern einfach nur die Idee, dass natürlich Professionalisierung auch von Austausch lebt. Und das ist, wie ich sagen würde, sozusagen auch für Lehrkräfte ja keine blendend neue Erkenntnis. Aber die Frage, was ich sozusagen früher sehr häufig in Bezug auf fachliche Inhalte im Lehrerzimmer vielleicht mal im kurzen Gespräch geklärt habe oder in Fachkonferenzen oder in Stufenteams bearbeitet habe, das ist im digitalen Raum natürlich noch mal größer zu denken. Genau wie ich jetzt mit Hausaufgaben nicht mehr einzeln da sitze, sitze ich auch als Lehrkraft nicht mehr zwangsläufig einzeln, wenn ich das Schulgebäude verlassen habe. Sondern Learning Communities zielen genau auf diesen Gedanken und sagen, auch wir Lehrkräfte, wir können uns anders vernetzen. Wir haben Communities, also Communities of Practice im besten Sinne, wo wir Ideen austauschen, wo wir Unterrichtsentwürfe diskutieren können, wo wir Anregungen erhalten. Und das kann zum Beispiel über Social Media Plattformen passieren, wie zum Beispiel beim Insta-Lehrerzimmer oder früher mal beim Twitter-Lehrerzimmer. Das kann aber auch im Bereich von klassischen Fortbildungen aktiv angegangen werden. Das heißt, es gibt auch Fortbildungsinstitute, die versuchen, zum Beispiel fachspezifische oder zumindest in benachbarten Fächern zusammengepackt, einfach die Lehrkräfte in Verbindung zu bringen, auch schulübergreifend, auch standortübergreifend und dort zu sagen, okay, lernt voneinander. Das ist sozusagen ja auch das, was man bei Fortbildung häufig mitnimmt. Sehr, sehr viele spannende Anregungen, die man in den Pausen mitgenommen hat und nicht immer war der Hauptvortrag sozusagen das Gewinnbringendste für einen.
Das stimmt. Das würde ja auch asynchron Sinn machen, denn die Lehrkräfte könnten dann darauf zugreifen, also gerade wenn es irgendwo abgelegt ist, digital irgendwo abgelegt ist, wenn sie Zeit haben und das wäre nicht unbedingt ein zusätzlicher Termin noch am Nachmittag, ich treffe mich mit den Lehrkräften aus meiner Umgebung.
Das ist genau einer der zentralen Vorteile. Es muss nicht gleichzeitig erfolgen. Ich muss auch nirgendwo hinfahren. Ich habe jederzeit Zugriff, wenn ich sozusagen auch Zeit und Raum dafür habe, um mich damit auseinanderzusetzen. Die Asynchronität ist hier tatsächlich ein ganz großer Vorteil.
Digital kompetent in die Zukunft gilt nicht nur für Lernende, sondern insbesondere auch für Lehrende, damit sie den Schülerinnen und Schülern genau das mitbringen, was die noch nicht von selbst entdeckt haben. Nämlich, dass sie zum Beispiel manche Tools kritisch reflektieren müssen, dass sie vielleicht auch auf ihr Nutzungsverhalten schauen. Das lernen Kinder nicht von selbst. Das heißt, der Generationenkonflikt, der sich vielleicht in der Nutzung abzeichnet, da brauchen wir Brücken von beiden Seiten. Da können auch die Jungen von den Alten noch was lernen. Das als kleiner Mutmacher zum Abschluss. Vielen Dank, Michael Bigos.
Vielen Dank.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.